Ja, jetzt habe ich mir wieder etwas eingebrockt. Das ist die schlechte Nachricht. Ein so fulminanter Auftakt der Runde zusammenfassen zu müssen. Die gute Nachricht ist, es ist ja gar nicht so schlimm. Alles wird nachher von Jonas umfassend zusammengefasst werden. Das heißt delegieren. Also ich werde nur ein paar Stichworte, Gedanken vielleicht auch und Reaktionen oder einen Aufruf weiter zu diskutieren, weil das ist ja der Sinn der Runde. Oliver Schmidt hat einige sehr interessante Schlaglichter, aber auch erschreckende Schlaglichter auf die Lage hier in der näheren Umgebung geworfen. Er hat angefangen von Griechenland als instabiles Land gewählt. Ich bin nicht sicher, ob das so stimmt im Vergleich zu den dysfunktionalen Staaten in Kosovo und Mazedonien. Denke ich, dass in Griechenland doch noch mehr politische Stabilität da ist. Es ist ein wirtschaftliches Problem. Wir werden noch darauf am Donnerstag zu reden kommen. Wichtig ist aber der Erklärungsversuch, diese Dysfunktionalität, die in diesem Cordon Sanitaire, in diesem eigentlich zwischen Europa entstanden ist. Und ich glaube, die Erklärung in der Auflösung der Imperien zu suchen, das ist eine sehr hilfreiche Theorie. Die unabhängigen Staaten, die ja schon bei der Auflösung des Osmanischen Reiches entstanden sind, Serbien, Griechenland, wurde erwähnt. Dann nach dem Ersten Weltkrieg, als die Amerikaner, die offenbar, und das ist ein Vergleich auch zu heute wieder, gesagt haben, das da ist nicht unser Konflikt, und haben sich zurückgezogen oder wollten sich zurückziehen und haben damit eine Lücke in der Sicherheitsarchitektur entstehen lassen, woraufhin Deutschland und Russland da sofort eingesprungen sind. Und wir wissen alle, wozu das geführt hat. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg, der Kalte Krieg, also wiederum eine Art von Sicherheitsarchitektur und dann 1989 die Auflösung. Das Ende der Geschichte, wie Erich Gislinger, ich zitiere das auch immer wieder, dass dann ganz und gar kein Ende der Geschichte war, sondern es hat einfach eine neue Phase gegeben, wiederum ein sehr gefährliches Vakuum. Und der Jugoslawienkrieg, das Auseinanderfallen eines kleinen Staates im Vergleich zu den großen Sowjetunion, aber immerhin. Nachher auch die kaukasischen Konflikte, wo dann Heidi Tagliavini später aktiv war. Und zuletzt dann der Ukraine-Konflikt. Und auf unserer Seite, auf der Seite des Westens, eben diese etwas große Ratlosigkeit, die sich dann zum Beispiel beim heutigen Außenminister Deutschlands bei der Formulierung der Leitkultur darin resultiert hatte. Ich glaube, es war auch wiederum sehr interessant und auch erschreckend zu sehen, als wir Alexander Hug zugeschaltet bekamen, wie wenig sich im Donbass entlang dieser Linie getan hat seit dem letzten Jahr, als wir direkt mit ihm reden konnten. Ich fand auch diesmal wieder, es ist ein ganz sachlicher Versuch, sachlich zu bleiben, und das ist genau die einzige Chance, die die OSZE, die internationale Gemeinschaft überhaupt noch hat, um in diesem Konflikt etwas zu erreichen. Aber dann später haben wir Heidi gehört, und auch dann die Zielsetzung Russlands wurde problematisiert, ein möglichst dysfunktionaler Staat in der Ukraine zu kreieren. Und das ist natürlich etwas zutiefst Verstörendes und Besorgniserregendes, wenn man sieht, wie effektiv diese Politik ist und wie wenig OSZE und wie wenig Friedensverhandlungen da dem entgegenzusetzen haben. ein Stellungskrieg, ein Krieg aber auch der Emotionen, hat Heidi erwähnt, ein Informationskrieg oder ein hybrider Krieg und die Manipulation der Medien, ein Verwirrspiel, was ist wahr, was ist unwahr. Das sind also jetzt auch nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten ist diese Frage natürlich sehr wichtig, was ist wahr und was ist unwahr. In diesen Konflikten in der Ukraine ist wahr, was ich mache, und unwahr ist, was die anderen machen. Das war in der Geschichte auch immer wieder so. Wahrheit ist sehr oft einfach das, was mir vorschwebt, was für mich gut ist, sagen die Leute. Eine Gehirnwäsche auf jeden Fall. Worte wie Faschistenjunta, Self-Proclaimed Republik. Es ist alles etwas sehr besorgniserregend, wenn mit diesen Art von Worten und Worthülsen operiert wird. Und das angesichts 1,6 Millionen Flüchtlinge in der Ukraine ist natürlich ein Pulverfass, wenn diese 1,6 Millionen Flüchtlinge kann man immer wieder verwenden, wenn man sie dann verwenden möchte. Die gegenwärtige Situation ist eine Müdigkeit, sich überhaupt mit diesem Problem zu beschäftigen, die es bei uns nicht gibt zum Glück. Und das ist wenigstens etwas, wenn man verstehen will, was in der Ukraine passiert, dann sehe ich doch auch bei uns hier, dass es Interesse ist vorhanden. In den internationalen Medien ist das Interesse natürlich viel weniger geworden. Wir wissen selber, alle Journalisten, die hier sind, wie schwierig es ist, nach einer gewissen Zeit über einen gewissen Konflikt wieder zu berichten. Dann heißt es in den Redaktionen immer wieder, ja, das interessiert die Leute nicht mehr. Einer der Gründe übrigens, weshalb in den letzten 6 Monaten fast nicht über Griechenland berichtet wurde. Ja, die Sanktionen, eine sehr wichtige Frage, eine noch ungelöste Frage, die dann am Ende der Diskussion nochmal aufgetaucht ist. Ich glaube, es ist richtig, dass man das unterstreicht. Das ist die einzige wirkliche Möglichkeit, die die internationale Gemeinschaft noch hat. Ob die Sanktionen dann wirken oder nicht, ich denke, wir können auch später auch nochmal über die Frage Irans diskutieren. Ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob du da gleiche Meinung bist, aber ich glaube, das hat in Iran doch, es hat funktioniert. Und das hat sehr viel besser funktioniert als irgendeine militärische Intervention, wie das vor einigen Jahren offenbar in Israel zum Beispiel und in den USA noch gedacht wurde. Russland verstehen. Ich denke, wir müssen Russland nicht verstehen, wir müssen einfach nachvollziehen, was dort passiert. Und das ist ein Unterschied. 1 + 1 = 3 kann man nicht verstehen. Es gibt eine Logik, es gibt Werte, die klar sind und da dürfen wir nicht davon abweichen. 1 + 1 = 2, höchstens 2,5. Was im Peters Referat meines Erachtens sehr wichtig war, dass man das nochmal wieder gesehen hat, wie die Größenverhältnisse sind. Ukraine 45 Millionen Einwohner, Russland 142 Millionen, also grob weg 1:3. Das muss man natürlich dann auch bei der Frage mit dem einen Satz, wir sind nicht darauf eingegangen in der Diskussion. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig zitiere. Du hast gesagt, der ganze Zoff hat mit dem Werben der EU begonnen. Und das ist natürlich dann, wenn man 1:3, ein Verhältnis von 1:3 sieht, ist das dann schon, dann kann man zumindest nachvollziehen. Ich will das Wort verstehen nicht verwenden. Man kann nachvollziehen, dass es auf russischer Seite da eine Einengung subjektiv gegeben hat. Dass es von uns aus, ich sage jetzt das Wort uns, dass bei uns 1 + 1 = 2 ist, das ist bei uns die Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube, das habe ich aus allen, bei allen Referenten heraushören können. Das ist vielleicht eine gewisse Verzweiflung, wenn man auf diese Werte sich zurückgreift, aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Hätten wir besser getan in der Ukraine? Ich glaube schon. Hätte die Befürchtungen Russlands wirklich besser verstehen müssen. Und das, was Heidi zuletzt gesagt hat, Russland denkt imperial, denkt anders. Es ist ein imperiales Denken und denkt in anderen Kategorien. Also das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Und Europa denkt nicht in imperialen, denkt in wirtschaftlichen, in Wirtschaftseinfluss und denkt immer noch daran, dass wir letztendlich unsere Ordnung ist die bessere und wird von selber gewinnen. Also und die Geschichte wird dann am Ende doch ein Ende haben. Ich denke, dass auch da muss man sehr selbstkritisch sein. Heute Morgen ist mir eine Anekdote in den Sinn gekommen, die belegt, wie sehr alte geschichtliche, historische Verhaltensweise auch heute noch das Denken beeinflussen können. Es war ja einmal der Otto von Habsburg, der in einer Anwallung von Demokratie seinem Assistenten gesagt hat, Sie kommen mit mir heute Abend zu Nacht essen. Worauf dieser ziemlich erschreckt antwortete, aber heute Abend ist Fußball. Otto von Habsburg hat darauf reagiert, ja, und was wird gespielt? Und er antwortete, Ungarn, Österreich. Woraufhin Otto von Habsburg fragte, ja, und gegen wen? Also ich bedanke mich bei allen Referenten, Referentinnen für den heutigen Tag. Wie gesagt, es war ein fulminanter Auftakt, so wie es eigentlich bei jeder Runde bisher der Fall war. Das ist etwas Großartiges, es ist immer ein Wagnis. Gelingt es dieses Mal, gelingt es nicht? Ich glaube, es ist gelungen, auch wenn wir zu Ende am Schluss doch eine gewisse Ratlosigkeit gespürt haben.